Hallo zusammen, Sebo hier. Wir haben in unserem anderen Podcast Keine Experimente eine Folge zu einem Bildungsthema aufgenommen. Die wollte ich euch hier nahelegen. Wir haben nämlich über den PISA-Schock gesprochen, den aktuellen, der ja wieder medial das Land ein bisschen erschüttert hat. Wenn euch weiterhin ihr euch für Bildungsthemen interessiert, dann solltet ihr vielleicht auch überlegen, unseren neuen Podcast Keine Experimente zu abonnieren, denn da besprechen wir auch häufiger mal Bildungsthemen und wie sie mit politischen Themen verknüpft sind. Also, falls ihr mögt, abonniert den auch gerne und jetzt viel Spaß mit dem Teil, den aus unserer aktuellen Folge Keine Experimente zum Thema PISA-Schock. Macht's gut! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Experimente, dem Politik-Podcast für alle und keinen. Hallo Flo.
Hallo Sebo und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Teil 2 unseres Jahresrückblicks. Wir sind immer noch am 20.12. hier, Ferienbeginn, am Aufnehmen. Und wir haben euch in der letzten Folge was zu Weselski, zu Milliardären und nochmal zur Ampel- und Schuldenbremse, die Ampelbremse, erzählt. Und daran wollen wir jetzt anknüpfen und heute noch weitere Themen besprechen. Wir starten. Ja. Und zwar wurde Anfang des Jahres ein akuter Lehrermangel in Deutschland thematisiert. Das ist nicht auf alle Schulformen gleich verteilt, sondern bezieht sich insbesondere auf Schulformen wie Hauptschulen, Realschulen, Grundschulen und so weiter und so fort. Aber interessanterweise kann auch niemand so ganz genau sagen, wie groß dieser Lehrermangel jetzt eigentlich ist. Ja. Ja, also es gibt Nummern, diese Zahlen, die sagen, zwischen 20.000 Lehrer fehlen oder 100.000 Lehrkräfte, die fehlen. Und wieso zur Hölle weiß das eigentlich niemand so genau, Flo? Ich habe keine Ahnung. So, Anfang des Jahres hat sich dann die Kultusministerkonferenz, die KMK, gemeldet. Das ist ein freiwilliges Koordinationsgremium der Länder. Ja, also da sitzen die Kultusminister, die in den Ländern dafür zuständig sind, was für Bildungsthemen zuständig sind. Ja, Schule ist Ländersache. Und bevor wir uns jetzt, also diese Kultusministerkonferenz hat dann Wissenschaftler beauftragt, kurzfristige Lösungen für das Problem zu finden. Ja, und bevor wir uns jetzt anhören, was diese tollen Wissenschaftler, wo ich schon wieder einen Hals kriege, wenn ich mir das anhöre, zu sagen haben.
Die Experten,
möchte ich mal ganz kurz eine Sache zitieren aus dem Buch Mythos Bildung von Aladin El-Mafalani. Ja? Und zwar zum Thema Komplexität des Lehrberufs. Ja? Ich zitiere: Eine träge Grundstruktur, ein Flickenteppich aus Reformchen und ein aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen deutlich gewandeltes Arbeitsumfeld haben den Lehrberuf nicht attraktiver gemacht. Zudem werden immer mehr Anforderungen gestellt. Verwaltungsaufgaben nehmen zu, die Komplexität des Alltags steigt, Erwartungen an Lehrer sind hoch, nicht zuletzt, weil die Schulen die einzigen Orte sind, in denen alle Kinder und Jugendlichen erreicht werden können. Entsprechend werden zur Lösung gesellschaftlicher Probleme als erstes die Schulen und damit die Lehrkräfte adressiert. All das geht dann auch noch einher mit einem schleichenden, aber spürbaren Statusverlust des Lehrers. Der Personalmangel und die Unzufriedenheit des vorhandenen Personals können dann nicht überraschen. Und unter diesen Rahmenbedingungen sollte man lieber gar nicht erst darüber nachdenken, die wenigen noch verbliebenen Privilegien des Berufs in Frage zu stellen, etwa den Beamtenstatus oder die Schulferien. Ja? Zitat Ende. Also man sieht hier, die Komplexität ist hoch. Ich könnte jetzt aus meinem eigenen Alltag als Lehrer davon berichten, mache ich aber nicht. Ich denke, ich nehme das jetzt mal als Gesetz voraus und hier haben wir das von einem Wissenschaftler nochmal gehört, der das Thema bestätigt. Ja, wir kommen gleich auch noch auf diese Bewältigung sozialer Fragen zurück, die Bildung leisten soll. Ja, sie soll nämlich also auf bestimmte politische Umstände eingehen, ne, zum Beispiel den Nahostkrieg oder den Ukraine-Krieg. Sie soll die Kinder darauf vorbereiten, damit umzugehen, oder sie soll die Armut verringern, ne, aus FDP-Sicht einfach nur Bildung erhöhen und dann erledigt sich das Problem damit schon. Das klappt nicht. Ja? Nee. Aber wir halten jetzt erstmal fest, die Komplexität ist hoch, und jetzt hören wir den Professor Olaf Köller, der im Januar, glaube ich, die Vorschläge präsentiert, die er und sein Wissenschaftlerteam, ich sage das ja so ironisch, Wissenschaftler in Anführungszeichen, gegen Lehrermangel präsentieren. Ja, wir hören mal, was dieser fantastische Mensch zu sagen.
Die Ironie ist nicht zu überhören.
Ja, das will ich doch hoffen, ja. Also ich halte wirklich von diesem Olaf Köller, ich habe jetzt nicht mich mit seinem Werk groß verfasst, aber wo ich ihn medial wahrgenommen habe im letzten Jahr, kann ich einfach nur sagen, dass ich nichts von ihm halte. Ja? Er bringt mich wirklich auf die Palme, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut.
Der Beruf müsste dringend attraktiver werden, aber das Gegenteil passiert gerade. In ihrer Not haben die Kultusminister kürzlich Wissenschaftler beauftragt, schnelle Lösungen zu erarbeiten. Der Erziehungswissenschaftler Professor Olaf Köller hat mit seinem Team bei den bereits vorhandenen Lehrerinnen und Lehrern noch Potenzial entdeckt.
Die Frage ist, ob man bereit ist, kleinere Opfer zu bringen, Stichwort 1 oder 2 Stunden pro Woche mehr, um diesen Schülerinnen und Schülern Gutes zu tun. Denn eins bleibt ja auch bestehen. Lehrerinnen und Lehrer, wie alle Beamten in Deutschland, haben unheimliche Privilegien.
Und das sind die Vorschläge der Expertenkommission. Lehrer sollen mehr arbeiten. Sie sollen später in Pension gehen. Pensionäre sollen zurück in den Beruf. Es soll weniger Teilzeit geben. Dazu sollen mehr Quereinsteiger an Schulen unterrichten, und gegen den Stress sollen Yoga und Atemübungen helfen. Doch schafft man damit Anreize für den Lehrerberuf? Unpopuläre Vorschläge, das weiß auch der Wissenschaftler, die nur kurzfristig helfen können.
Wir wünschen uns natürlich auf Dauer, dass das System in der Lage ist, Modelle zu finden, um auch wieder mehr qualifizierte Lehrkräfte in die Schulen zu bringen. Das heißt, hier muss man einfach sagen, hier hat die Politik über Jahrzehnte die Augen verschlossen vor demografischen Entwicklungen und hat uns in eine Situation gebracht, in der ja nicht nur Schule nicht funktioniert, sondern das ganze System nicht mehr funktioniert.
Ja, klasse, oder? Lass uns doch einfach mit mehr Yoga gegen Lehrkräftemangel vorgehen.
Ja, das ist ja skandalös. Ich habe mich ja damals so aufgeregt. Du und meine Lebensgefährtin seid ja Lehrer, und ich bekomme es mit. Da ist ja meist unter einer 40-Stunden-Woche nichts drin oder meist halt weit über. Und ich finde es dann halt, es ist eine Häme dann zu sagen, naja, ihr habt ja Privilegien, ihr seid ja verbeamtet. Klar. Die Verbeamtung ist auch ein Privileg.
Ganz
irgendwo.
Klar. Ja, natürlich.
Er ist auch Professor, er ist auch verbeamtet. Sein Deputat wird unter euren Stunden liegen. Ich vermute, er wird nicht im Schnitt 55 Stunden die Woche am Schreibtisch sitzen. Aber ist ja auch okay. Aber warum, also aus dieser Position, aus dieser Sprecherposition den Lehrkräften zu sagen, arbeitet mal mehr, ihr seid ja privilegiert. Ja, als jemand, der... Natürlich, es gibt auch viele Professoren, die viel arbeiten. Ich möchte das jetzt gar nicht so gegeneinander aufbringen. Aber ich möchte nur sagen, als jemand, der nicht ein Experte in dem Sinne ist, dass er die schulischen Strukturen kennt, das ist eine absolute Frechheit. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich auch mehr Lehrkräfte, die tagtäglich konkrete Erfahrungen mit schulischen Strukturen sammeln, mehr Mitspracherecht haben, denn das sind die wirklichen Experten.
Also
ihr seid die richtigen Experten.
Ja, man muss dazu sagen, ich habe in dieser Doku, aus der ich das habe, da kommen natürlich auch viele Lehrkräfte vor, die eben über ihren Alltag berichten, ne? Und das ist natürlich ein scharfer Kontrast zu dem, was der gerade sagt.
Ja.
Ja, also aber diese Hybris zu besitzen, das genauso, wie du richtig formulierst, zu sagen, selbst aus einer wahnsinnig privilegierten Situation, ihr könnt euch auch mal ein bisschen mehr anstrengen, ne? Was wir hier sehen, ist, glaube ich, wir haben in der letzten Folge bei den Milliardären die Verachtung der Armen gesehen, aber auch eine Verachtung gegenüber dem Durchschnitt, ja? Mhm. Und das ist jetzt sozusagen die Ausweitung dessen, die Ausweitung der Ausbeutung, würde ich so nennen. Ja, wir haben die Arbeiterklasse wird ausgebeutet in Deutschland, ne? Wir haben letzte Folge über Wieselski gesprochen. Mhm. Über den Streik da, und das ist jetzt so eine Art, okay, die Mitte der Gesellschaft, ja, wozu Lehrerinnen und Lehrer sich zählen können,
ja.
Da auf die sollen mehr leisten, damit dieses ausbeuterische System eben weiterhin funktioniert.
Ja, genau. Und dann ist ja auch die Debatte, wir haben einen faktischen Lehrermangel. Das ist ja wahr. Mhm. Und ich wage mal die Hypothese, du wirst Leute nicht in diesen Beruf locken, wenn du die Arbeitsbedingungen noch mehr verhärtest.
Natürlich.
Und nicht. Teilzeit abschaffst oder die Option zur Teilzeit. Also ich meine, das Problem ist ja, und das darf ich jetzt auch nicht so, ich habe ja auch das studiert, aber ich kann es jetzt nicht so gut wie du beurteilen, aber ich kriege ja die Debatten mit von Leuten, die das machen. Du bist ja als Lehrkraft heutzutage mit den unterschiedlichsten Ansprüchen von unterschiedlichsten Seiten konfrontiert.
Ja.
Ja, und du hast Eltern, die eine gewisse Forderung an dich stellen, teilweise auch zu Unrecht, dass du die Erziehung übernimmst, ja, und dass die nicht mehr immer erzogen in die Schule kommen, in manchen Fällen. Und dann auch wirklich die Erwartungshaltung da ist. Ich habe mit einigen Eltern geredet, die ihre Kinder in die Schule schicken, die wirklich glauben, Lehrer sollten die Erziehung übernehmen. Nein, ich plädiere dafür, das ist die Aufgabe des Elternhauses.
Da würde ich fast schon sogar widersprechen. Weil, okay. Weil das haben wir historisch gesehen, dass dieser Erziehungspart in Westdeutschland auf das Häusliche beschränkt war, in der DDR allerdings auf, ich sag mal, den Hort oder sowas. Ne? Der Staat kann das ruhig übernehmen, die allgemein
ja,
gemeinsam
okay.
zusammen
ja, da hast du zu recht.
Erziehen. Allerdings muss er dann natürlich auch die Ressourcen bereitstellen.
Darum genau, nein, das stimmt. Also, naja, ich bin schon der Meinung, dass du als Elternteil eine Verpflichtung hast, die Kinder zu erziehen, aber ich bin zeitgleich so. Der Meinung, dass man für Care-Arbeit auch entlohnen muss.
Ja,
also,
das ist eben der
also,
Punkt. Ich sehe das natürlich auch so, du entscheidest, die Kinder zu bekommen und dann hast du denen gegenüber eine große Verantwortung.
Aber du musst auch finanziell abgesichert sein, dass du es dir ermöglicht.
Ja, allerdings hat das in Westdeutschland halt auch dazu geführt, dass eben die Frauen als Rabenmütter galten, wenn sie nicht ihren Job gekündigt haben, nur weil sie Kinder hatten. Weißt
das
du,
ist ja auch
das
Quatsch.
Zu vereinbaren.
Das in der idealen Gesellschaft ist eine erfolgreiche, halbwegs erfolgreiche Karriere und der Kinderwunsch sollte kein Widerspruch sein.
Ja, genau, das ist es eben.
Aber dazu, mehr Lehrkräfte mit Yoga und Atemübungen wird man das nicht hinbekommen. Ja, mehr Lehrkräften heißt.
Wir haben den Achtsamkeitsgedanken häufig kritisiert, aber dass er uns so pauschal jetzt ins Gesicht geschlagen wird, das fand ich doch schon frech einfach, oder?
Ja, also ich finde das halt, die Statistiken sprechen ja eine eindeutige Sprache. Man muss sich einfach nur die Fakten angucken und dann braucht man nicht solche ideologisch verblendeten Vorschläge sich anhören. Lehrer als Berufsgruppe sind eine der Berufsgruppen mit der höchsten Anzahl an Burnout-Fällen.
Ja.
Da ist die Frage die erste, warum ist das so? Meine Hypothese wäre, es sei ein Job, in der sehr viel an das Individuum delegiert wird, verschiedenste Verantwortung. Plus eklatant, orbitant hohe Mengen an Korrekturen oft, gefühlt manchmal 3 Konferenzen an manchen Schulen in der Woche, wo da nichts bei rumkommt. Aber egal.
Ja, es gibt auch diese Mental Load-Theorie, ne? Das ist einfach nicht nur notwendigerweise die Sachen sind, die du ausführend machen musst, sondern die, an die du denken musst, die du auf dem Schirm haben musst, dass das eine gewisse, dass das ein großer Stressor ist oder viele kleine Stressoren, ne? Dass du an 16 verschiedene Deadlines denken musst, du hast dem einen Schüler das versprochen, etc. Und der Mental Load ist eben im Lehrberuf sehr hoch.
Genau, und zeitgleich ist es halt so, genau, du musst dir extrem viel merken, ja. Und zeitgleich ist es so, dass ich würde jetzt nicht sagen, dass der Beruf eine geringe Anerkennung genießt, aber in gewissen Gesellschaftszeilen, dass die eine sehr falsche Vorstellung davon haben, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und dass manche immer noch denken, ich muss zugeben, als Schüler dachte ich das auch, wo ich mich da nicht mit befasst habe.
Ich
denn
auch.
Die haben ja Ferien und so, ist ja alles
der
entspannt.
Der Lehrer hat morgens recht und nachmittags frei.
Ja, genau. Und das ist natürlich ein Problem. Viele Elternhäuser denken das noch.
Ja.
Das heißt, es wird teilweise von Leuten, die halt nicht imstande sind, richtig zu reflektieren und sehr einfältig sind, immer noch unterstellt, das ist ja entspannt. Ja? Und das ist natürlich auch ein Stressor. Und dann kommen jetzt vor all diesen Dingen, die da zusammenkommen. Ich bin jetzt auch kein Experte in dem Sinne, da gibt es noch andere Gründe und du wirst es noch besser wissen als ich, du erlebst es ja jeden Tag. Kommt dann ein sogenannter Experte daher. Und wie gesagt, ich bin auch dann angestellt, die Bildungswissenschaft haben ihre Berechtigung, ja, und da werden wichtige Theorien entwickelt und alles. Aber wenn es dann um alltagspraktische Stressoren geht für Lehrkräfte, dann bin ich der Meinung, die Wissenschaft muss da mitarbeiten, ist sogar notwendig. Aber wir brauchen eben auch Lehrkräfte, die dann kooperieren. Es reicht nicht, wenn nur die Theorie kommt und die nicht im Lichte der wirklichen Praxis reflektiert wird. Und das zeigt sich für mich hier bei dem Herrn Köller, dass er die Praxis nicht reflektiert hat, dass er nicht wirklich mit Praktikern geredet hat.
Ja.
Oder er hat sie schlichtweg ignoriert.
Genau. Oder wir kommen gleich auch noch zu. Die Frage ist, Wissenschaftler unterliegen auch immer so einem gewissen Bias, ne? Also die haben eine gewisse Voreingenommenheit und testen in eine bestimmte Richtung hinaus. Und die Frage ist, welche Ziele will er halt auch erreichen? Ja, oder er wurde jetzt, er hat, das ist ja keine Grundlagenforschung, die er gemacht hat. Er hat jetzt einen Auftrag bekommen, zu erforschen, wie man möglichst schnell diesem Lehrermangel entgegengeht. Und dann kamen halt seine halbgaren billigen Tipps. Er ist in dieser Sprecherrolle, in der er in dieser Doku präsentiert wird, als Wissenschaftler dargestellt. Er ist aber Berater.
Okay, ja? Ich dachte, er wäre Professor. Also.
Ja, er ist Professor. Aber er wurde halt beauftragt, beratend tätig zu werden an dieser Stelle.
Naja, gut, aber ganz kurz, das ist ja legitim. Bildungswissenschaftler dürfen aber beraten, sie haben ja auch eine Expertise.
Ja, na klar, aber seine Forschung, die er jetzt, Forschung in Anführungszeichen, getätigt hat, für diesen Auftrag der KMK, hat er ein gewisses Ziel. Ja? Mhm. Also zu sagen, wir brauchen eine grundlegende Systemänderung oder so, wäre nicht drin gewesen, weil die einen bestimmten Auftrag ihm gegeben hat. Und das machen genauso auch Beratungsfirmen.
Ich mache mal einen ganz konkreten Vorschlag. Der würde an der Lebensrealität der Lehrerin ansetzen und der wäre klug. Der hat aber auch Fallstricke, das gebe ich zu. Ja? Mhm. Ich meine, es ist Australien.
Ja.
Aber ich bin mir nicht sicher. Nagel mich nicht fest, ich müsste es nochmal recherchieren. Aber ich meine, es ist an vielen australischen Schulen so, dass es sogenannte Testmarker gibt. Das heißt, die Leute, die Korrektur übernehmen, sind eine eigene Berufsgruppe. An Schulen fest angestellt. Das obliegt nicht den Lehrkräften. Wie besser wird dein Unterricht sein, wenn du das schon mal weg hast? Ja, klar, ich bin natürlich, oder wir als reflektierte Menschen können uns auch das Gegenargument denken, was auch nicht gänzlich unplausibel ist, weil es macht schon Sinn, dass du bei einer Korrektur auch selber den Schüler kennst, die Schülerin.
Ja, das kann positive Aspekte haben oder negative. Ne?
Wenn ja klar, du hast auch unheimlich Macht, wenn du in dein Gesicht nicht passt oder falsche politische Haltung.
Wenn du das dann anonym korrigieren würdest, wäre es vielleicht sogar noch fairer.
Ja, man könnte dann ja auch Modelle einführen wie, naja, wir sind schon in Kommunikation mit den Testmarkern. Ne? Und sagen, wenn die eine Frage haben, Entwicklungsprozess und so.
Ja.
Aber das wäre doch mal eine ganz konkrete Reform. Klar, müsste man debattieren wissenschaftlich und politisch, die aber doch so viel entlasten würde. Das wäre schon fast eine Revolution für den Alltag.
Ja? Ganz klar.
Und wir hätten Leute, die Jobs bekommen und, naja, die jetzt vielleicht nicht als Lehrer eine Stelle bekommen an manchen Schulen, aber die dann diesen Job machen können und auch gut bezahlt werden.
So, und Thema Lehrermangel, Corona etc. ist jetzt verknüpft mit einer kürzlichen, wir ziehen jetzt den Bogen durchs ganze Jahr durch, mit einer kürzlichen Nachricht, nämlich der PISA-Test. Ja, er ist sehr schlecht ausgefallen. Es war in manchen Kategorien der schlechteste ever für deutsche Kinder. Vielleicht erstmal kurz dazu, was ist eigentlich dieser PISA-Test? PISA ist der weltweit bekannteste Schulvergleichstest. Ja, das ist das sogenannte Program for International Student Assessment, der OECD. Und das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. So, und da werden Kompetenzen von 15-Jährigen beim Lesen in Mathematik und in Naturwissenschaft alle 3 Jahre gemessen. In diesem Fall nahmen in Deutschland 6.100 Schüler an 260 Schulen teil und sie wurden halt auch zu Hintergründen befragt, ja, also zu Lernbedingungen, Einstellungen, Herkunft etc. So, jetzt hatten wir einen unheimlichen Aufschrei wegen dieses PISA-Tests.
Hm. Ja, erst wie alle Jahre, schlecht. Wieder alle 3 Jahre.
Hm. Ja, genau. Aber diesmal war es halt wirklich besonders schlecht. Hm. So, und der erste sogenannte PISA-Schock war 2000. Hm. Ja, der PISA-Test kommt, er wird durchgeführt und das ist ja immer so ein Ding in Deutschland. Wir freuen uns immer oder wir sind immer dann zufrieden, wenn wir die Besten in irgendwas sind. Hm. Ja, wir sind Fußballweltmeister gewesen, wir sind Papst, wir sind Exportweltmeister etc. etc. Aber wenn wir uns in einer Situation befinden, in der uns aufgezeigt wird, dass wir nicht die Besten sind in dem, was wir tun, obwohl wir dies denken, dann geraten wir in Panik, dann entsteht Chaos und blinder Aktivismus. Mhm. Genauso in diesem Fall. Ja, man hat nicht erstmal geguckt, was ist das überhaupt für eine Studie, die da gerade gemacht wurde? Und ist sie überhaupt zielführend? Nein, 2000 hat man dann schnell Maßnahmen ergriffen und angefangen, das Bildungssystem umzubauen. Ja? Hin zur sogenannten Kompetenzorientierung. Hm. Also von Bildung hin zu Kompetenz. Ja? Und Das ist eine Sache, die muss unbedingt kritisch gesehen werden. Die hätte damals unbedingt kritisch gesehen werden sollen.
Wir verweisen auf unseren anderen alten Podcast bezüglich Bildung,
ja,
wo wir das Thema ausführlich thematisiert
ganz
haben.
Ganz genau. Ne? Ja. Also, aber ich möchte euch ganz kurz darauf eingehen, weil man hätte sich zum Beispiel Fragen stellen können, wer testet eigentlich?
Ja.
Die OECD ist eine Wirtschaftsorganisation.
Ja.
Ja, die hat ein gewisses Bias, die ist voreingenommen. Die will, dass Schüler Kompetenzen erlangen in dieser Sprache, die der Wirtschaft dienlich sind oder die sie im wirtschaftlichen Kontext ermächtigt, Dinge zu tun. Ja? Mhm. Das ist schon mal wichtig als Hintergrundgedanke. Und was wird eigentlich getestet? Es wird eben diese Kompetenzorientierung getestet, anstatt der Bildungsgedanke. Ja, das heißt, der Fokus war auf Messbarkeit statt auf Selbstverwirklichung im Sinne der Bildung.
Mhm.
Ich will dafür jetzt mal ein Beispiel geben. Die Bildung, wie sie in Deutschland vermittelt wurde, wurde gar nicht so abgefragt in diesem Test. Und dann ist es kein Wunder, dass wir da so schlecht abschneiden. Ja, nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel Textverständnis. In PISA-Aufgaben geht es oft darum, dem Text einzelne Informationen zu entziehen. Mhm. Ja, zum Beispiel, wann kommt der Bus dienstags?
Mhm.
So. Im deutschen Bildungssystem ist es aber, bedeutet Textverständnis eben was anderes. Ja, das, oder hieß es lange Zeit hinweg, zum Beispiel einen Argumentationsgang nachvollziehen zu können, ja, eine Textstruktur zu erfassen oder auch zwischen den Zeilen zu lesen. Und das ist eben mit dieser Umstellung auf Kompetenzorientierung immer weniger der Fall. Genau, also Kompetenz bedeutet immer Messbarkeit. So, wo kommt dieses Problem her?
Das hat ja Weinert ganz gut definiert. Es sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die volitionalen, ich paraphrasiere jetzt nur, Bereitschaften, diese in variablen Kontexten anzuwenden.
Wunderbar.
Aber wir sehen, es geht, wie Weinerts Definition, ist ja der Urheber der Definition, ja, nicht um Inhalte.
Ganz genau. Ne?
Ja.
Es geht nicht darum, was weiß man, sondern was kann man tun.
Und das kulminiert dann ganz kurz, sorry, dass ich nochmal unterbreche, darin, dass es dann vor Jahren in Mainz ein Abitur gab. Ich glaube, es war in Mainz in Biologie. Und dann gab es einen Schüler, der den Konstruktionsfehler entdeckt hat, den inhaltlichen, der dann eine schlechtere Note hatte als die anderen, weil er diese Kompetenzen dann nicht angewandt hat. Bis er dann damit zu einem Biologieprofessor oder so gegangen ist, der meinte, nee, der hat eigentlich quasi die Eins oder so verdient, weil der hat als einziger den inhaltlichen Fehler entdeckt und lag damit richtig hingegen zu den anderen, die besser benotet wurden.
Ja.
Weil es nur noch darum ging, wie du irgendwelche Operatoren oder so analysierst und anwendest, und gar nicht mehr darum, naja, hast du überhaupt den Inhalt begriffen?
Ja.
Was ja eigentlich Teil des Bildungsgedankens ist, weil erst wenn du den Inhalt verstanden hast, kann der Inhalt was mit dir machen. Ja, und
ganz genau. Ne? Ja. Also es ist etwas stumpfsinniger geworden.
Naja, was ist für ein Menschenbild? Also der gebildete Mensch ist jemand, der hat Bücher gelesen, die haben was mit ihm gemacht oder mit ihr. Dieses kompetenzorientierte Menschenbild ist eigentlich, du bist ein Träger von gewissen Eigenschaften, die wir jetzt Kompetenzen nennen und die sich halt wunderbar, Stichwort OECD ist ja der Hintergrund, als Humankapital verwerten lassen.
Genau. Und die werden von uns so definiert, dass sie eben in der Wirtschaft hilfreich sein werden.
Genau.
Wirtschaft hilfreich sein werden, so. Und wir hatten beide einen guten Professor, er ist dann auch einer deiner Prüfer für die Doktorarbeit geworden.
Ich habe auch für ihn arbeiten dürfen.
Ja,
ja,
genau. Andreas Gelhardt, der hat nämlich eine Kritik der Kompetenz verfasst.
Ja?
Ja. Und er schreibt halt in diesem Buch, dass die Kompetenzorientierung eigentlich aus der Psychologie entstammt. Ne? Also diese gewisse Messbarkeit. Dazu möchte ich jetzt mal kurz zitieren, was er in diesem Buch eigentlich machen will. Eine Grundthese der folgenden Untersuchung lautet, dass es sich bei der von den Handbuchherausgebern ausgerufene Kompetenzgesellschaft um eine Variante der von Michel Foucault sogenannten Normalisierungsgesellschaft handelt. Ja, sorry, kurz. Also er sagt halt, alles begann mit einem sogenannten Handbuch Kompetenzmessung, das irgendwann von Psychologen herausgegeben wurde. So, weiter geht's. Der Erfolg des Kompetenzkonzepts und der mit ihm einhergehenden Test- und Trainingstechniken bestätigt Foucaults Diagnose, dass sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ein neuer Machttyp herausgebildet hat, der nicht mehr vorrangig dem Spiel des Erlaubten und Verbotenen folgt, sondern eher regulierend und optimierend wirkt. Das Spiel der Macht ist nicht länger als eines von Herrschaft und Unterwerfung auf die Figuren des rechtssetzenden Fürsten, des verbietenden Vaters, des schweigengebietenden Zensors oder des gesetzgebenden Herrn zentriert, sondern stützt sich auf ein Netz von neuen Machtverfahren, die er regeln, kontrollieren und verwalten. Foucault schreibt, diese neuen Normalisierungstechniken müssten eher qualifizieren, messen, abschätzen, als Verbote und Gebote durchzusetzen, und er weist dabei ausdrücklich auf die Bedeutung der psychologischen Prüfung hin. Mhm. Zitat Ende. So, und ich finde, das sehen wir hier. Ja, wir haben wieder einen PISA-Schock, alle reden darüber, alle beschweren sich, wie schlecht und wie schlecht unsere Schüler sind. Und ich meine, man kann es ja auch kritisieren. Wir hatten diesen Schock. Was man jetzt aber kritisieren kann, ist, dass wir es nicht geschafft hatten, in 23 Jahren zumindest das zu leisten, dass unser Bildungssystem so umgebaut wird, dass es dem Kompetenzgedanken genügt.
Ja, ja, das ist sehr interessant. Also Andreas, also ich duze ihn ja auch, und er hat das auch weiterentwickelt mit dem Begriff der Psychotechnik. Ja. Mhm. Er hat dann, das ist dann ursprünglich, das ist dann von William Stern, der hat das Romankapital ja dieses Konzept entwickelt, und dann geht er aber auch auf McLelland ein, ja. Und McLelland sagt halt, es geht nicht mehr um dieses, es geht nicht mehr darum, wie bringe ich Leute zum Arbeiten, sondern wie kann ich die Monotonie oder die Langeweile quasi vom Arbeiten irgendwie fernhalten, dass sie wirklich tun wollen, was sie tun sollen. Ja. Ja? Und vor dem Hintergrund der Freudschen Triebtheorie sagt er, wir müssen halt dieses Prinzip der Triebe oder so durch das Prinzip der Bedürfnisse, Needs, ersetzen. Ne? Mhm. Und dann gibt es das sogenannte Need for Achievement. Und dieses Need for Achievement wurde sich dann irgendwann in vielen Testverfahren dann zu eigen gemacht. Ja, wie, ich bin jetzt gerade unterkomplex, Andreas, möglichst mir verzeihen, aber der Grundgedanke ist quasi, am Ende geht es darum, das siehst du ja auch bei dem Kompetenzkonzept, Stichwort Weinert, volitionale Bereitschaft. Du hast diese Kompetenzen, du hast diese Fähigkeiten, die sich in Humankapital verwerten lassen. Aber das ist ja der Clou. Du musst auch die Bereitschaft haben, volitional, motivational diese einzusetzen. Das heißt, auf gut Deutsch formuliert, wie können wir dich zu einem möglichst guten neoliberalen Arbeitssklaven erziehen?
Ja.
Ne? Also das ist jetzt mal so ein bisschen polemisch ausgedrückt, aber
Das ist jetzt das technische Verfahren, nämlich das Testverfahren. Wir haben das ideologische Verfahren eigentlich in der letzten Folge auch besprochen, nämlich dieser Leistungsgedanke zum Beispiel. Ja. Ja, du kannst es schaffen, wenn du es schaffen möchtest. Mhm. Das ist sozusagen das Ziel, das dir vorgegaukelt wird. Aber dieser technische Verfahren, ich will auch gar nicht sagen, dass das ist, glaube ich, für eine öffentliche Debatte eigentlich auch zu komplex. Allerdings hätte man sich doch wirklich auch mal fragen können, in den 2000er Jahren, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich da hinfahren und das mal versuchen. Was ist das eigentlich für ein Test, wegen dem wir hier gerade so in Panik geraten? Ja? Hat der überhaupt die Bedeutung, die wir ihm gerade zumessen? Man hätte auch sagen können, nein, und wir machen genauso weiter. Und dann haben wir immer noch trotzdem, weiß nicht, große Erfindungen, Ingenieure und so weiter hervorgebracht.
Ja, also das hat Andreas Gehlert ja in dem Sinne da auch sehr treffend dargestellt, wenn er halt sagt, ne, diese motivationale Seite, die darfst du halt nicht außer Acht lassen. Und so ein Test, der hat für gewisse Leute eine Validität, die gewisse Interessen verfolgen.
Ja, aber genau. Aber
wenn du den Bildungsgedanken
wem legen wir diesen Test vor? Ja, wir sagen den Schülern die ganze Zeit, die Tests sind wichtig, die Arbeiten sind wichtig und so. Das haben sie auch schon vorher gelernt. Dem Test wird ja eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Und wenn wir dann auf einmal die Tests verändern und sagen, die Tests messen jetzt andere Sachen, als sie vorher gemessen haben, dann ist dieser motivationale Aspekt ja immer noch weiterhin gegeben.
Ja, klar.
Ne? Und so, ich finde dieses Foucault-Zitat da auch ganz treffend. Ne? So ist es eine neue Form der, der Steuerung der Gesellschaft sozusagen.
Absolut.
Ja. Und ich finde das halt, letzter Punkt, ich finde es halt so schlimm, weil das ist der Umbau des Bildungssystems, es ist ein ewig langes Sozialexperiment, das läuft und das irgendwie auch kein Ende findet, weil wir sehen ja, es gelingt uns nicht mal, also nicht mal das gelingt uns. Ja, von Bildung reden wir schon gar nicht mehr. Ja. Und das findet halt alles auf dem Rücken der Schüler statt.
Ja? Der Lehrkräfte auch
mit. Auch der Lehrkräfte, ja. Aber ich bin eher besorgt um die Schüler.
Ja, natürlich.
Und ich meine, selbst wenn wir jetzt, ich sag mal, menschliche Argumente außen vor lassen. Ja, wir sprechen gar nicht mehr über die Selbstverwirklichung in Bezug zur Welt und die Nutzung des eigenen Potenzials etc. etc. Also so menschliche Argumente lassen wir einfach weg. Wenn wir jetzt wir machen reine FDP-Argumente, ja, können wir immer noch sagen, weniger qualifizierte Schüler und weniger eigenständige Schüler, weil sie immer nur mit diesen Operatoren konfrontiert sind, sind auch schlecht für eine Volkswirtschaft.
Natürlich.
Ja, und dann können wir den ganzen AfD, dieses FDP, das wäre jetzt ein FDP-Argument.
Ja, natürlich.
Ja, aber
absolut.
Weder das linke Argument der Selbstverwirklichung, des Humanismus etc. Wird noch beachtet oder verfolgt, noch dieses neoliberale FDP-Argument. Wir machen einfach gerade irgendwie gar nichts.
So. Ja, absolut. Da bin ich deiner Meinung. Es ist so.